DigiTalk, creating the future together. Herzlich willkommen zu einem Radio Orange 94 Spezial zum Thema Zukunft der Demokratie. Mein Name ist Roland Giersig, ich bin Vizepräsident der Digital Society und freue mich, Sie durch die Sendung führen zu dürfen. Heute hören Sie einen Zusammenschnitt des DigiTalks vom Mittwoch, dem 22. Februar 2023. In diesem DigiTalk geht es um lösungsorientierte Politik. Es geht darum, wie rasch und ohne bürokratische Hürden konstruktive Lösungen erarbeitet werden können. Durch den DigiTalk führt Ursula Rosenbichler. Sie ist Abteilungsleiterin im Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport. Mit ihr diskutieren Peter Grabner, Leiter des Fachbereichs Angewandte Politikwissenschaft an der FH Campus Wien. Sonja Jöchtl, Gründerin von Love Politics. Katharina Hammer, Leiterin der Stabsstelle Jugend und Beteiligung in der Arbeiterkammer Wien. Und Stefan Blahut, Generalsekretär des Österreichischen Gewerbevereins.
DigiTalk. Creating the future together.
Mein Name ist Werner Ilsinger. Wir sind hier in der Digital Society. Ich bin der Präsident dieses Vereins. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der sich aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden finanziert, sind also neutral und unabhängig daher. Und unser Verein beschäftigt sich mit dem Thema der digitalen Transformation, wobei wir sehr stark den Fokus auf den zweiten Teil unseres Vereinsnamens legen, nämlich die Gesellschaft. Also es geht uns um die Veränderung der Gesellschaft durch digitale Technologien, wie wir sozusagen erleben, dass sich unsere Welt verändert. Manche Dinge werden durch die Digitalisierung hervorgerufen, manche Sachen funktionieren einfach nicht mehr so wie früher, sind dann Herausforderungen, vor denen wir als Gesellschaft stehen. Auf der anderen Seite gibt es dann Dinge, die gelöst werden können durch Technologien. Und da ist halt die Frage auch, wie können wir die Technologien zu unserem Vorteil einsetzen. Und wir haben uns als eines unserer Schwerpunktthemen voriges Jahr vorgenommen, uns zu überlegen, wie wir die Zukunft der Demokratie gestalten können. Unser Gefühl ist, dass bei den Bürgerinnen und Bürgern dort und da Unzufriedenheit herrscht. Ist auch wahrscheinlich gar nicht schwierig bei den vielen multiplen Krisen, in die wir da gerade hineingelaufen sind. Und die Fragestellung ist, wie können wir sozusagen auch die Herausforderungen, die durch die Digitalisierung geschaffen worden sind, lösen, aber wie können wir auch digitale Technologien und Tools einsetzen, um sozusagen die Zukunft der Demokratie zu verbessern, besser zu gestalten, also die Art, wie wir zusammenlegen, uns besser auszumachen. Wir haben heute eine ganz tolle Diskussionsrunde wieder dabei und die Veranstaltung ist jetzt die dritte einer Serie. Es stehen noch zwei bevor. Die Veranstaltung heute beschäftigt sich mit dem Thema der lösungsorientierten Politik. Wir hatten davor das Thema Bürgerbeteiligung oder Partizipation schon und als erste der Serie das Thema Information und Wissen. Weil natürlich, damit wir uns alle am politischen Prozess beteiligen können, ist einmal Information und Wissen notwendig. Dann kann ich mitreden, dann können wir schauen, dass wir Lösungen schaffen. Und die nächste Veranstaltung ist am 29. März. Die wird sein zum Thema saubere Politik. Also wenn wir uns schon Gesetze geben, dann sollten wir uns auch daran halten. Das ist so dieses nächste Thema. Das ist dann das letzte der Serie. Und dann eine große Einladung auch an alle, die hier im Raum, aber auch online dabei sind. Wir haben dann vor, in einem Barcamp, das ist eine Unkonferenz, also man kann sich vorstellen, wie man klassischerweise eine Konferenz kennt, aber die ist selbst organisiert. Es gibt also Vorträge unterschiedlich oder sogenannte Sessions, wo man dann in kleineren Gruppen arbeiten und diskutieren können und da sind Sie alle herzlich eingeladen, dazu mitzumachen. Wir haben das an einen Samstag gelegt. Und das wird in der FH Campus Wien am Verteilerkreis stattfinden. Und dort wollen wir uns einen Tag lang zusammensetzen und an den Themen vertiefend arbeiten und schauen, welche Lösungsvorschläge, welche Ideen wir da rausbringen. Und das wollen wir dann versuchen, entweder selbst gemeinsam umzusetzen oder an die Politik heranzutragen und dann sozusagen von dort weg weiterzuarbeiten. Also die beiden Termine bitte jetzt schon in den Kalender eintragen, damit nicht dann was steht, wenn es näher kommt. Gut, damit bin ich mit meinem Einführungsvortrag zu Ende. Vielleicht ganz kurz, es wird dann noch einer unserer Diskutanten, der noch fehlt, zu uns stoßen. Nachdem wir jetzt ein bisschen später angefangen haben, wird er auch relativ bald da sein und der wird sich dann in die Runde dazugesellen. Und ich möchte die Moderatorin des heutigen Abends vorstellen, das ist die Frau Rosenbichler. Die wird uns heute durch den Abend führen. Für alle, die sich die Webseite schon angeschaut haben, sie ist im Bundesministerium für, jetzt tue ich mal schwer, weil das so ein toller, langer Name ist, aber ich habe es da stehen, Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport, damit ich es richtig habe. Und sie ist deswegen auch hier, weil sie auf der einen Seite natürlich dann auch vom Fach ist, von dem, was wir heute diskutieren, aber weil sie auch sehr gerne durch Veranstaltungen führt und moderiert. Ich darf übergeben. Dankeschön.
Ja, Dankeschön. Danke für die netten einleitenden Worte. Herzlich willkommen. Einen schönen guten Abend an Sie alle. Wir werden heute offensichtlich einen wunderbar integrativen Einstieg haben. Ich begrüße Sie, ich begrüße am Podium, ich begrüße dann später den vierten Diskutanten, der noch kommen wird. Und bevor wir uns aber einander annähern und über dieses Thema reden werden, zuerst die Mentimeter-Umfrage. Die erste Frage ist eine sehr einfache. Wir alle als Bürger und Bürgerinnen beobachten Politik. Wir sehen Politik, wir hören Politik, wir beobachten Politik. Wenn sie denn lösungsorientiert sei, wenn ich frei interpretieren darf, woran erkennen Sie diese lösungsorientierte Politik, die Sie sehen, hören, beobachten, die für Bürger und Bürgerinnen Lösungen bringen soll? Das erste ist schon gekommen. Sie ist unsichtbar. An der Gemeinsamkeit, an den Kompromissen, an der Pragmatik, an der Zielorientierung. Also wenn sie stattfindet, ist sie daran erkennbar. Sie ist realistisch, sie ist lernfähig, verweist auf unterschiedliche Perspektiven, nehme ich jetzt an. Sie ist kritikfähig, sie ist nicht dogmatisch. Es gibt Lösungsvorschläge, es zeigt sich Responsivität an mehr Frauen. Kann erklären, ist nicht aufdringlich, ist divers, denkt in Alternativen, ist diskursiv, ist inklusiv, falsifizierbar. Eine große Anforderung, gut erkennbar, eine große Anforderung. Hart, konsequent, kein Kompromiss, nicht aufdringlich, habe ich glaube ich schon gesagt, und Experiment. Prototypisch und Experiment. Nicht korrupt. Tun statt Konzepte. Das heißt, lösungsorientierte Politik ist mehr Handlung als Konzept. Faktenbezogen. Mutig. Verständlich. Backcasting aus der Zukunft. Sie zieht die Ideen aus dem, wie es sein soll und nicht dem, wie es schlecht war. Ja, wenn Sie das noch einmal als Inspiration durchlaufen lassen, das sind Erkennungsmerkmale lösungsorientierter Politik, von der Zielorientierung bis zur Unaufdringlichkeit, der Kritikfähigkeit, dem Realismus, der Verständlichkeit, dem Umgang mit dem Ungewissen und dem Mut, der dazu gehört. Ich habe jetzt unvollständig zusammengefasst. Zweite Frage, die Politik, die Sie beobachten, die Politik, die Sie erleben, auf einer Skala von 0 bis 10. 0 heißt, ich beobachte keine dieser Merkmale. Die Politik, die ich beobachte, hat das gar nicht. Die Politik, die ich beobachte, ist sehr lösungsorientiert. Okay, na, das hätte ja hoffnungsfroh angefangen bei 8, 9. Da haben wir schon gedacht, okay. Wir wandern Richtung 4. Gut, die kollektive Meinung pendelt sich auf 4 plus ein. Ja, ich würde sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Es ist noch nicht alles verloren. lösungsorientierte Politik ist wahrnehmbar. Sie verzeihen, wenn wir ganz kurz einmal so eine Gesprächsrunde, so einen Impuls und einen Aufschlag machen und dann wird selbstverständlich auch die Publikumsdiskussion beziehungsweise der Chat eröffnet und wir werden miteinander reden. Aber ich darf die Gäste vielleicht einfach bitten, dieses Thema mal mit mir gemeinsam aufzuspannen. Und die Gäste sind, die Podiumsteilnehmenden sind. Wir haben uns auf das Podiumsdu geeinigt, aber ich werde alle mit Nachnamen anreden, sodass sie dann auch googeln können, wer das war und damit sie auch professionell vertraut werden mit den Personen. Frau Katharina Hammer, du bist Leiterin der Stabsstelle Jugend und Beteiligung in der Arbeiterkammer Wien. Aus dem, was du zur Verfügung gestellt hast, ist ein großes Potpourri drinnen von der, mich interessiert Demokratie, Beteiligung, Partizipation, damit beschäftige ich mich beruflich. Wichtig ist mir gerechte Beteiligung. Du warst in der Stadtentwicklung und Kommunalpolitik, hast dich aber sozialisiert im Studium über Soziologie und Kunstgeschichte. Was hat Kunstgeschichte mit Demokratie zu tun?
Ganz viel. Also ganz oft ist gerade in der Kunst, findet man ganz viel Ausdrucksformen, die uns helfen, auch oft einen demokratischen Zugang zu kriegen und uns auch auszudrücken. Also gerade in der Kunst kann ein Potenzial liegen für jene, die zum Beispiel nicht so gewohnt sind, auf einem Podium zu sitzen und zu sprechen, in ganz anderen Formen sich ausdrücken zu können und Themen anzunähern.
Es ist wunderbar. Es führt uns auch weg von der Sprache.
Genau, ganz oft, ja.
Darf ja ab und zu auch was aus dem eigenen Bereich sagen. Wir verwalten ja auch den Verwaltungspreis von Österreich und eins der wirklich beeindruckendsten Projekte, die wir jemals geehrt haben, war ein Partizipationsprojekt aus Tirol. Da haben sie 1500 Personen mit Beeinträchtigung beteiligt bei der Gesetzeswerdung der Behindertengesetzgebung. Mhm. Das war also wirklich sensationell und Kunst ist hier, glaube ich, ein wichtiger Gate-Opener. Herzlich willkommen und danke fürs Dasein. Stefan Blahut, Generalsekretär des Österreichischen Gewerbevereins. 1200 Mitglieder von der Gründung über Familienunternehmen bis zu Weltmarktführern. Wer ist ein Weltmarktführer zum Beispiel? Wenn ich das, darf man das sagen schon, oder?
Ja, man kann das sagen. Also ich, die Firma Quitzer zum Beispiel, ist weltweit tätig.
Zum Beispiel, ja. Du hast in der Einleitung geschrieben oder in deiner Selbstvorstellung auch geschrieben, langfristiges, verantwortungsvolles, nachhaltiges, unternehmerisches Engagement ist notwendig oder vorbildlich für elementare gesellschaftliche Verantwortung. Darf ich ein bisschen Stereotyp sein und fragen, wieso ist dir das wichtig, gerade bei Unternehmen das so zu betonen?
Naja, ein Unternehmen baut sich nicht von heute auf morgen auf. Ich habe eine Idee, ich möchte sie umsetzen. Jetzt haben wir eine Zeit lang die Startup-Diskussion, ich möchte schnell skalieren, ich möchte wachsen etc. Aber unsere Auffassung ist, ein Unternehmen, ein Unternehmer, eine Unternehmerin beginnt damit und sie möchte das wie Kinder. Sie möchte dieses Unternehmen groß machen, sie möchte dieses Unternehmen nachhaltig, das heißt auf Dauer anlegen. Und meistens hat sie einen Standort, jedes Unternehmen steht irgendwo und damit bedient sie auch ihr Umfeld. In verschiedener mannigfacher Weise. Deswegen ist langfristig Nachhaltigkeit und dadurch eine Vorbildfunktion einfach intrinsisch notwendig.
Wunderbar, danke schön. Peter Grabner, herzlich willkommen. Danke, dass du es geschafft hast. Vom FH Campus Wien, Leiter vom Fachbereich Angewandte Politik, Wissenschaft. Und du leitest 3 Masterlehrgänge, Führung, Politik und Management, Digitalisierung, Politik und Kommunikation, International Relations und Urban Policy. Du kommst aus der Betriebswirtschaft und aus der Politikwissenschaft und sagst, dass Politik und Verwaltung strukturell gekoppelt sind. Da stolper ich jetzt ein bisschen drüber. Was heißt das?
Ist die strukturelle Koppelung ist an und für sich ein Fachbegriff, der versucht zu beschreiben, dass Politik und Verwaltung eigentlich gar nicht miteinander können, weil das völlig unterschiedliche Systeme sind, die unterschiedliche Ziele verfolgen, die unterschiedliche Sprache haben, wo unterschiedliche Leute arbeiten. Und ich glaube, dass große Probleme, die wir aktuell haben, also nicht nur in Österreich, sondern insgesamt die schlechte strukturelle Koppelung zwischen Politik und Verwaltung ist. Und wir da so Übersetzerinnen brauchen, die das können, weil diese Kluft immer weiter auseinander geht und diese Kluft ist versucht worden in den letzten
zwei Jahrzehnten mit immer aufgeblaseneren politischen Kabinetten und Ministerinnenbüros und Stadträtinnenbüros zu füllen, wo dann junge Leute drinnen sitzen, die von Verwaltung keine Ahnung haben, aber das glauben und persönlich auch ab und zu sind, relativ jung sind noch und deswegen auch mit den alten Hasen in der Verwaltung sind, oft gar nicht können, und da haben wir massive Probleme. Mir hat der legendäre Präsidialchef Matzke, hat mir sein erstes Studium ins Leben gerufen hat zum politischen Management, hat er immer gesagt, das habe ich damals in der Tragweite gar nicht verstanden, hat er mir gesagt, gerade das größte Problem, das wir in der Republik haben, ist diese fehlende strukturelle Koppelung.
Zwischen Politik und Verwaltung.
Zwischen Politik und Verwaltung.
Und das
klingt wahnsinnig langweilig, aber es hat dramatische Auswirkungen.
Es ist ein großes Spannungsfeld, aber das bringt mich jetzt gleich zu Love Politics. Danke, okay. Peter Grabner, Love Politics, Sonja Jöchtl. Ich darf dich jetzt quasi als last but not least hier begrüßen. Love Politics ist eine überparteiliche, gemeinnützige Organisation, die sich das Ziel gesetzt hat, eine neue, verantwortungsvolle Politikerinnengeneration für die Politik im deutschsprachigen Raum zu gewinnen und auszubilden. Und du bist aber auch Director of Culture and Communication am Complexity Science Hub. Wie passt das zusammen?
Extrem gut. Also das war auch der Grund, wie wir begonnen haben, das Modul zu bauen und sozusagen das Programm, was braucht denn der Politiker, die Politikerin des 21. Jahrhunderts, sind wir sehr bald auf Evidence gekommen und wer gibt Entscheidungshilfen, ja, wer gibt Orientierung, und da bin ich zum Complexity Science Hub gegangen und wollte sie als Partner haben und habe mich dann Schock verliebt und musste das auch machen. So war es ein bisschen.
Das ist wunderbar. Du hast auch als Herkunft Bildungssysteme, Kommunikationswissenschaft und Philanthropie genannt. Du bist Philanthropie-Expertin. Wie nutzt du diese Expertise in den Arbeitsbereichen, in denen du momentan tätig bist?
Philanthropie heißt ja vor allem, dass Menschen aus der Zivilgesellschaft das auch mit beeinflussen können, mit ihren Mitteln, mit finanziellen Mitteln. Und das können sozusagen kleine Einzelspenden sein, aber auch Mitgliedsbeiträge oder in irgendeiner Form halt auch mitgestalten zu können. Und das ist natürlich ein wichtiges, wenn man das kennt, wenn man spürt, was will die Gesellschaft, was wollen einzelne Vertreter. Genau, das ist sehr hilfreich für mich.
Ja, wunderbar, danke. Wie ich schon sehe, die Spannungsfelder werden von den Personen selbst schon bedient, von der Kunstgeschichte bis hin zu Tätigkeiten in der Arbeiterkammer und in der Partizipation zwischen Politik und Verwaltung, Gesellschaft und Unternehmen, der Mensch und die Systeme. Ich darf euch jetzt bitten, dass wir gemeinsam so eine Reise, eine inspirierte Reise durch das Thema lösungsorientierte Politik machen. Und wir haben uns das vorher ausgemacht, das ist jetzt nicht überraschend. Also die Fragen vorher waren ein bisschen überraschend, aber die Reihenfolge jetzt ist schon vereinbart. Also es sind hier keine Prüfungen, die stattfinden. Ich schaue nicht, ob die Personen spontan antworten können, aber wir versuchen hier gemeinsam aus den jeweiligen Sichtweisen so ein Bild über die Bedeutung und die Probleme von lösungsorientierter Politik entstehen zu lassen. Und ich darf noch einmal erinnern vielleicht jetzt an diese Wahrnehmung, die ist ja gar nicht so schlecht, ja. Aber wenn wir das zurückführen wiederum auf die, woran erkenne ich denn lösungsorientierte Politik, Katharina, dann fällt mir dein Merksatz ein, den du zur Verfügung gestellt hast auf der Website. Lösungsorientierte Politik muss die Interessen der vielen in den Fokus rücken, besonders von jungen Menschen. Und es müssen die Zukunftsfragen mit einbezogen werden. Inwiefern siehst du diesen Anspruch unserer Politik umgesetzt?
Ambivalent natürlich, aber ich steige jetzt trotzdem und ich traue mich, weil die Mentimeter-Abfrage so ausgegangen ist, wie sie ausgegangen ist mit 4,4, trotzdem damit einzusteigen, zu sagen, ich glaube doch, dass es lösungsorientierte Politik gibt, weil wenn wir heute hier sitzen müssten und tatsächlich feststellen müssen, die gibt es gar nicht mehr, dann wären wir natürlich demokratiepolitisch doch ein Stück weit an einem Punkt angekommen, wo wir sehr zukunftspessimistisch sein müssten. Das glaube ich, ist es nicht. Ich möchte aber dazu sagen, dass ich glaube, dass innerhalb des politischen Spektrums wir natürlich nicht alle die gleichen Herausforderungen sehen. Und das macht ja natürlich auch ein Stück weit Demokratie und Politik aus, dass es unterschiedliche Perspektiven auf die Dinge gibt. Also bestimmt werden nicht alle mir danach, wenn ich sage, die Zukunft die Zukunftshorizonte, die ich sehe und da die wichtigen Themen, werden manche sagen, ja, das ist interessant, aber für mich ist das ganz was anderes. Und für einen Dritten wird es wieder eine andere Perspektive sein. Und das ist natürlich ein Stück weit das, was das politische Feld, Politik, Demokratie an sich ausmacht. Wir haben ein Stück weit widerstreitende Interessen. Wir haben andere Fragen, die gestellt werden und natürlich damit auch andere Lösungen, die präsentiert werden. Ich glaube, in dem Spannungsfeld befinden wir uns ein Stück weit. Vor meinem Hintergrund und da, wo ich arbeite viel auch mit jungen Menschen im Kontext Demokratie, Beteiligung, Mitbestimmung, gibt es so ein paar zentrale Felder, die da immer wieder sich herauskristallisieren, wo ich sagen würde, das sind drängende Dinge, die am Tisch liegen, wo sich über Parteigrenzen hinweg Konstellationen bilden sollten, die diese bearbeiten, weil die sind wirklich sozusagen jene Felder, um die es gerade geht. Bringe ich natürlich vor dem Hintergrund meiner Perspektive mit. Das ist einerseits ein Stück weit ein Auseinanderfallen der Gesellschaft, das wir beobachten können. Das heißt, wir haben im sozialen und ökonomischen Bereich eine Schere, die aufgeht. Die trifft besonders junge Menschen sehr hart. Und das heißt natürlich, dass es sie in ihrem Zukunftshorizont besonders beschäftigt. Wird es ein lebenswertes, gutes Leben für mich irgendwie auch noch möglich sein? Mit diesem Thema ganz stark verbunden, nicht sofort, aber in der Vision und in dem, was dahinter liegt, ist die Klimakrise. Das ist eine der größten Herausforderungen, die auf uns zukommt. Das sind Herausforderungen, die wir noch nie so werden haben bewältigen müssen als Gesellschaft. Das beschäftigt junge Menschen ganz, ganz stark und in Wirklichkeit liegt ein bisschen das Gleiche dahinter, nämlich wird eine gute und lebenswerte Zukunft für mich noch möglich sein. Das sind so Felder, die für mich ganz zentral sind, die immer wieder kommen, über die wir immer wieder sprechen, wenn es darum geht, wo muss Politik auch hinschauen. Und ein Stück weit und damit auch zentral verbunden und auch ein Thema, wo ich sage, da müssen wir alle auf den Plan treten, die wir auch selber in öffentlichen Institutionen sind und da müssen wir wirklich hinschauen, ist ein Stück weit ein Vertrauensverlust ins politische System, auch ins demokratische System, das wir beobachten müssen. Und das natürlich macht mir auch ein Stück weit Angst, weil alles das, worüber wir sprechen, auch lösungsorientierte Politik, Politik an sich, fußt ja darauf, dass wir eine Demokratie haben, die funktioniert. Ja. Und wenn ich jetzt sehe, dass junge Menschen Vertrauen in Institutionen verlieren, dass sie den Repräsentantinnen, den gewählten Repräsentantinnen nicht mehr vertrauen, dass sie nicht sicher sind, ob überhaupt die richtigen Probleme adressiert werden im Kontext von Politik, dann glaube ich, da muss man tätig werden. Da sind wir alle auf den Plan gerufen, weil sozusagen eine Grundlage dafür, dass wir überhaupt lösungsorientierte Politik machen können, darüber sprechen können, ist, dass die Demokratie funktioniert. Und die muss man ein Stück weit auch immer wieder herstellen.
Das ist jetzt natürlich eine nette Überleitung und provoziert gleich zu der Frage, wie tun wir das, dass Demokratie funktioniert? Was müssen wir da machen? Eine schnelle Antwort?
Eine schnelle Antwort gibt's nicht. Ich habe in der zweiten Runde eine längere vorbereitet. Ich kann es anteasern.
Anteasern,
ich glaube, es geht um die Leute, die im politischen Feld tätig sind. Mhm. Es geht darum, die Schnittstellen herzustellen. Es geht darum, zu erklären, warum, wo und wie Demokratie für jeden Einzelnen wichtig ist und eine Bedeutung im Leben.
Und es geht auch um die große, so habe ich dich verstanden, große Vision, die dahinter steht, um die Lösung der großen Zukunftsfragen, die uns alle betreffen, aber auch eine Personengruppe ganz speziell, also diejenigen, die es erleben werden, die die Lösung erleben werden. Ich möchte mit dieser Aufgabe zum Stefan Plachot weitergehen. Wenn die Zukunft ein Unternehmensziel wäre, wie würde ein Unternehmen damit umgehen?
Dann hätten wir Ziele. Damit fängt es an. Wir hätten Ziele, die wir durchaus nicht realistisch einstufen könnten, aber wir würden uns informieren, durch Zuziehen von Expertise, sei es eigene, sei es fremde, welche Wege uns zu diesen Zielen kommen. Natürlich ist Unternehmer, ein Unternehmen führen, etwas ganz anderes als Politik zu gestalten. Ich habe, wie du es schon gesagt hast, mannigfaltige Zugänge zu verschiedenen Zielen. Aber vom Großen ins Kleine, die Klimakrise ist eine Riesenherausforderung runtergebrochen. Es wird auch ums Geld gehen. Auch beim Budgeterstellen der Republik steigen die allermeisten aus, weil sich niemand diese Summen vorstellen kann. Was ist 1 Milliarde Euro? Weiß kein Mensch. Und wenn man das weiter runterbricht, ist und das kommt dann näher ins Unternehmerische, ist die Aufgaben kleiner zu paketieren. Also wo funktioniert es gut? Auf Gemeindeebene funktioniert es gut. Die Partizipation, wo ich unmittelbar betroffen bin, funktioniert dann auch zwischen Politik und Verwaltung viel besser als dort, wo es größer ist. Und der unternehmerische Zugang ist ganz klar. Hab eine Vision, hab ein Ziel und leg los und schau, dass du den Weg machen kannst. Der Unterschied zur Politik sehe ich ganz klar. Mangelnde, klare Zielvorstellung. Über alle ideologischen Schwierigkeiten hinweg. Aber es gibt ganz viele Themen, da ist uns völlig klar, wir können CO2 nicht so weiter verheizen, wie wir es bisher gemacht haben. Da brauche ich keine Ideologie dazu. Ja, oh ja, gibt's auch, aber bräuchte ich nicht dazu. Aber ich möchte es reduzieren. Darüber könnten wir uns vielleicht alle einigen, nicht? Und wenn ich daran dann messe, reduziere ich oder reduziere ich nicht, komme ich Schritte weiter.
Ja, siehst du Lösungen jetzt in der Realität, wenn es um die Klimapolitik geht, dass es irgendeine Chance gibt, hier eine gemeinsame Vision, eine gemeinsame Zielsetzung zu haben?
Naja, der Zug ist ja schon weit gefahren und es gibt ja recht viele, ob es einem jetzt passt oder nicht, viele, wie soll ich sagen, Zielbestimmungen, die manifest sind, die sind beschlossen, die müssen wir erreichen. Und jetzt ist uns im letzten Jahr ein bisschen was dazwischen gekommen, insofern, dass es einerseits einen großen Push gegeben hat, die Leute haben verstanden, also fast alle haben verstanden, dass wir es tun müssen, auf der anderen Seite beschleunigt es viele Prozesse in einem Tempo, wo jetzt als Unternehmer gesehen, wo man sehr schwer mitkommt. Umgekehrt sehe ich die Lösung, auch diese Herausforderung ist faktisch eine technische, wenn man so will, nicht? Wir müssen schauen, dass die Produktionsprozesse andere werden, müssen schauen, dass wir mit den Rohstoffen anders tun, etc., etc. Und das werden wir schaffen. Also bin ich ganz zuversichtlich. Der Weg ist beschrieben. Da kann man noch viel machen und viel Regelwerk ist immer noch nicht ausreichend beschlossen, als dass es den Weg klar zeichnet. Wenn wir da fertig werden, wenn wir da weiterkommen, das wird ein dauernder Prozess bleiben, dann werden die Leute das auch, sagen wir mal, wenn sie es nicht verstehen, dann werden sie es zumindest machen. Also ich fahre bei Rot nicht über die Kreuzung, das haben wir gelernt, ob es mir jetzt passt oder nicht, ich mache es nicht.
Ein bisschen provoziert mir das jetzt zum Nachfragen, weil das würde ja heißen, dass das Beharren auf eine Vision und eine Zielvorstellung von wem auch immer dazu führt, dass Bürger und Bürgerinnen und wie auch immer nach und nach mitmachen und einsteigen, weil es die passenden Gesetze gibt. Ist das?
Das Ziel muss, ich muss eine Vorstellung haben, wie ich mir in dem Fall das Leben auf diesem Planeten vorstelle, in 20, 30, 40, 100 Jahren. Und dann gibt es Dinge, oder weil das auch gefallen ist in der Cloud vorher. Ich kann mir das ja auch von der anderen Seite anschauen. Ich bin 2100, ich schaue mir an, wir haben es geschafft, oder ich schaue mir an, wir haben es nicht geschafft. Und dann kommen ganz viele Dinge, warum habe ich es nicht geschafft? Was haben wir alles falsch gemacht, dass wir jetzt bei, ich weiß nicht, 50 Grad in Mitteleuropa leben müssen und die Flüsse komplett ausgetrocknet sind, etc. Was für Fehler haben wir gemacht, dass wir zu diesem Ergebnis gekommen sind? Oder umgekehrt, wir sind wieder in einem klimatischen, sage ich mal, mittleren 20. Jahrhundert. Wir haben das erfolgreich hingekriegt. Und wenn man sich das anschaut, egal von welcher Seite, kommt man ganz schnell auf die Anforderungen. Und das ist ein ewiger Erklärungsprozess. Das wird immer sein. Und die meisten werden es verstehen und mittragen. Und die paar, die es nicht verstehen, die werden wir mitschleppen.
Das gebe ich jetzt an den Peter Grabner weiter. Das klingt einfach sehr berauschend klar. Es geht um Demokratieprozesse, die helfen, Visionen zu haben, Ziele zu formulieren, in Ziele einzusteigen, Strategien zu entwickeln. Ich nehme an, auch mit Evidenzen, mit Tatsachen, mit Wirklichkeiten zu arbeiten und in diese Richtung zu steuern. Warum funktioniert das nicht?
Ich muss jetzt ein bisschen für mich ungewohnte Rolle einnehmen. Ich bin normalerweise ein relativ optimistisches Kerlchen. Aber aufgrund der Verspätung, die ich heute hatte, auch, ich würde das gerne erklären, auch, unmittelbare Alltagswahrnehmung, ja, von wegen, wir brauchen gar nicht von der Klimakrise reden oder vom Ukraine-Konflikt. Wir wissen seit 25 Jahren, dass wir massive Probleme haben in der Kinderbetreuung und in der Versorgung, der medizinischen Versorgung von Kindern, weswegen ich heute zu spät gekommen bin. Entschuldigung. Wir wissen seit 25 Jahren, dass wir eine massive Pensionierungswelle haben werden, die jetzt, weil die Babyboomer, das sind mathematisch, statistisch in Stein gemeißelte Dinge gewesen. Und wenn wir von Lösungsorientierung reden, und das ist der psychotherapeutische Effekt, jetzt mit mir selber wäre ein Vorgespräch, das ich sehr lustig gefunden habe, weil ich einen wirklichen Frust habe, ich bin jetzt seit 15 Jahren in der Politikerinnenausbildung tätig und mir geht ein bisschen der Schmäh aus, weil ich schon langsam nicht mehr daran glaube, dass selbst mir so völlig offensichtliche Probleme, wo wir mit ausgeleuchtet, mit allen Zahlen, Daten, Fakten unterlegt, nicht in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen, die das Problem lösen und die uns jetzt volle Kanne treffen und jetzt tut ihr das so, als wäre das überraschend und es ist nicht lösbar. Und dann glauben wir, dass wir die Klimakrise lösen können oder Demokratiekrise lösen können. Und ich sage Ihnen, was ich glaube, dass das Problem ist. Ich habe der Lösung dieses Problems mein Leben verschrieben, weil ich dann auch dieses Institut jetzt aufgebaut habe und das seit 15 Jahren mache. Ja, übrigens sind die Sonja und ich kennen uns, weil das Komplexitätstheorie im Kern hat und ich versuche, die Leute in die Richtung auszubilden. Das Problem, das ich sehe, ist, dass im politischen System, und da bin ich deiner Meinung, das Problem ist das Personal. Und jetzt nicht irgendein Einzelner für sich, aber die einzige Möglichkeit, dass demokratische Systeme diktatorischen Systemen überlegen sind, ist, wenn die Personalauswahl besser ist. Will ich eine gute Personalauswahl haben, dann brauche ich Personalentwicklung und dann brauche ich ein gerütteltes Maß an Konkurrenz innerhalb dieser politischen Systeme. Und innerhalb des politischen Systems, jeder, der nicht bei drei am Baum ist, wird was. Und je gestörter, desto schneller werden sie was. Das ist ein Riesenproblem. Dort ist keine Konkurrenz mehr. Ja, und die Konkurrenz in den 70er, 80er Jahren, das sind die letzte Generation, wo die sich noch matchen konnte mit den Wirtschaftseliten und mit den Finanzeliten. Und jetzt, wenn du dir das anschaust, ich sage nicht, dass dort keine guten Leute gibt. Das sage ich ja nicht. Es gibt die Idealisten. Aber die sind spätestens nach 5 Jahren Zyniker, weil sie sich umbringen da drinnen, weil diese Leute einfach fehlgeleitet sind und weil die Werte meiner Meinung nach zum Teil nicht in Ordnung sind. Warum sie dort reingehen? Und weil weder in der Schule noch in den politischen Systemen, das könnte ich 3 Stunden lang ausführen, nicht die Grundlagen dafür gelegt werden, dass diese Leute führen können, das was du gesagt hast. Die können keine Ziele formulieren auf Basis von Werten, die können keine Systeme implementieren, dass diese Ziele verfolgt werden. Die haben keine Ahnung von integrierten Managementsystemen, die haben keine Ahnung von Führungssystemen und sie haben in der Regel auch kein gutes Führungsverhalten. Ja, das ist das, was wir beobachten. Jetzt wird es halt nur sichtbarer, weil die Leute... Sehr offensichtlich ist das Politikversagen. Ja, es war lange durch die Transparenz, die wir durch die Medien bekommen haben, war es halt lange nicht so sichtbar. Seien wir froh, dass niemanden interessiert, sonst würden die Leute nämlich schon sich viel mehr aufregen. Ja. Ich mache jetzt, ich hab jetzt 2 Tage damit verbracht, so eine Studienberechtigungsprüfung, das ist ein Projekt, wo wir Leute ohne Matura versuchen, auf Verwaltungs- und Politikjobs vorzubereiten. Das sind zwischen 24- und 30-jährige junge Menschen, die wissen nicht, dass das zwischen 1938 und 1945 passiert ist. Die wissen nicht, was die Habsburger Monarchie war. Ja, also wir brauchen, ich bin nicht mehr optimistisch. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich. Ich bin nicht mehr optimistisch. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich.
Genau. On fire.
Entschuldigung, Herr. Aber.
Danke. Ich bin jetzt, wir haben noch Zeit, das Ganze durchzudiskutieren. Stefan, wolltest du ad hoc etwas dazu sagen? Nein, oder habe ich dich falsch interpretiert?
Ich möchte jetzt nicht blockieren. Nein, ganz kurze Antwort. Das erleben wir ja alle, dass wir mit der politischen und administrativen Führungs- oder Art und Weise, wie wir da geführt werden, verzweifeln. Aber es ist ein Auswahlprozessproblem. Richtig. Und wenn ich in Österreich ein Land habe, wo der Landeshauptmann der bestmögliche politische Job, den es weltweit gibt, erfunden ist. Also ich bin für nichts verantwortlich und ich darf überall reinreden. Und in Wirklichkeit mache ich es, ja. Dann darf ich mich nicht wundern. Und wenn die Nationalratsabgeordneten dort sitzen, wo sie sitzen, weil sie im Gutdünken eines Landesfürsten in die Position kommen und wenn sie da nicht spuren, sicher sind, dass sie nie wieder auf eine wählbare Stelle kommen, dann darf ich nicht wundern. Also ich glaube, es liegt weniger an den, ich bin nicht so pessimistisch, weil ich glaube nicht, dass es an den Menschen liegt, es liegt am System. Und würde ein Unternehmen so funktionieren, naja, der wäre ja schon längst nicht mehr da.
Ich darf jetzt die Sonja Jöchner zitieren. Politikerinnen sind echte Menschen, keine fehlerlosen Superhelden, die in die Zukunft blicken können. Wir müssen unsere Politikerinnen deutlich besser vorbereiten für diesen Job. Das ist das, was du uns mitgegeben hast auf der Website.
Gut, aber mit der Vorlage.
Ja. Jetzt kannst du...
Wo viel Emotion ist, ist auch viel Liebe.
Stimmt.
Genau, das ist halt diese Enttäuschung. Aber ich bin da jetzt ein bisschen so dazwischen, weil ich glaube, das ist
das System ist. Ja? Und sozusagen auch das eine, wir haben diese langfristigen, Probleme vor uns liegen, aber das ist System, das politische System und auch sozusagen das Wählerverhalten belohnt das ja nicht. Ja? Also das ist ja sozusagen, wenn ich vier Jahre den Horizont anschauen muss und dann Lösungen, die auf eine längere Zeit, auf Dekaden hin deuten. Okay. Ich höre mich doppelt. Das ist einfach, da sehe ich ein Riesenproblem. Also man muss wahnsinnig mutig sein. Man muss sagen, ich habe den klaren Willen auch zu verlieren, weil es wird nicht honoriert. Also wenn ich jetzt hergehe und sage, liebes Unternehmen, das wird jetzt ganz schön viel Geld kosten, aber das geht ums Klima und es geht darum, ob unsere Kinder morgen noch einen Wald haben. Sozusagen, das gibt keine Wählerstimmen. Ja, also jetzt, die Politik interessiert sich darum, was sozusagen akut steht, ob ich Masken tragen muss oder nicht. Und sozusagen diese langfristigen Lösungen, die langfristigen Entscheidungen mache ich besten Fall dann, wenn ich eh nicht mehr antreten will. Ja, dann okay. Es ist sozusagen.
Dann werden sie alle gescheiter.
Und dann wird man gescheiter, oder auch die jetzt sozusagen kurz vor der Pension sind. Aber das ist halt einfach etwas, das, und ich stimme dem überhaupt nicht zu, dass es auf kommunaler Ebene funktioniert, weil es funktioniert auf Kosten der politischen Akteurinnen, die sozusagen sonst das Messer ansetzen haben, weil sozusagen die Gewerbe oder auch die Unternehmen so nahe an den Akteurinnen dran sind, was auch mittlerweile zu einem riesen Recruiting-Problem führt. Also die guten Leute haben überhaupt kein Interesse mehr dran, die nächste Generation gar überhaupt nicht. Die sehen das auch, die sehen, das ist nicht rewarding, wenn ich den Rechner in der Früh aufdrehe und da irgendwelche Hate-Nachrichten habe. Es ist nicht rewarding, wenn ich auf der Straße quasi angespuckt werde für das, egal wie gut oder wie schlecht ich bin, aufgrund meines Jobs. Richtig. Es ist nicht rewarding, wenn ich weiß, ich bin da raus, ich kriege nie wieder einen Job. Früher war es so, dass man es zumindest bei der eigenen Partei gekriegt hat, das ist jetzt auch vorbei. Also es ist auch das Geld nicht entsprechend, also es ist einfach nicht mehr lohnend. Das heißt, ich muss irrsinnig visionär und getrieben sein und sozusagen einen ganz starken Grund haben, warum ich da trotzdem reingehe und warum die guten Leute trotzdem reingehen, das zu tun. Vom Profil her sind es meistens Frauen. Ja, also die, mit denen wir geredet haben, sind Frauen, die so stark motivgetrieben sind, dass sie sagen, ich gehe, ich mache das jetzt. Ja, weil es ist so wie immer, dass Frauen halt diese Dinge erledigen, wie mit der Wäsche, wo das gehört einfach gemacht und deswegen mache ich das, ob mir das jetzt Spaß macht oder nicht. Und sozusagen, und deswegen auch haben wir jetzt mehr Bürgermeisterinnen, nicht weil alle finden, es ist einfach besser, wenn die Frauen das machen, sondern weil die Männer schlicht und ergreifend keine Lust mehr haben auf den Job. Weil er, ja, genau. Und aber auf Bundesebene geht es noch ein bisschen besser. Ja, und die Verwaltung sozusagen nimmt dieses Image der Politik einfach mit. Deswegen ist dort das Gleiche, dass ich eigentlich an diesen zentralen Stellen auch ganz große Experten brauche. Und wir die verdienen als Gesellschaft. Wir wollen die richtig guten Leute da drin sitzen haben. Aber das geht nicht zusammen.
Ich mache jetzt meine Ankündigung wahr und schaue Sie alle an und bitte Sie darum, sich zu beteiligen. Und ich sehe hier auch schon jemanden. Und ich sehe noch eine zweite Person. Ich würde Sie einfach nur bitten, dass wir langsam reden und dass Sie Ihre Beiträge auch knackig halten. Darf ich knackig dazu sagen? Schaue dann auch auf den Herrn Ilsinger, ob wir Online-Beiträge haben.
Ich werde jetzt versuchen, möglichst fokussiert irgendwie meine Wortspende zu geben, weil ich hätte viel zu sagen. Ich teile Ihre Meinung, was den Frust betrifft. In aller Kürze, ich war 7 Jahre im Gemeinderat in einer niederösterreichischen Gemeinde, Minderheitsfraktion, das ist auch nicht lustig. Aber um das geht es jetzt gar nicht. Was wir vielleicht, ich möchte jetzt den Rahmen der Diskussion nicht sprengen, aber ich glaube nicht, dass das ein österreichisches Phänomen ist. Das ist ein globales Problem. Ja. Und das macht mich persönlich noch deprimierter. Weil wenn es nicht mal die etabliertesten Demokratien, zu denen ja Österreich nicht gehört, schaffen sozusagen diesen Turnaround zu schaffen. Ich denke an Großbritannien, ja, was dort abgeht, die USA, ja, und eigentlich fast alle Demokratien, die wir seit Jahrzehnten kennen, nicht in den Griff kriegen, bin ich relativ ratlos.
Ja. Best Practice gibt es keines gerade.
Genau das ist das Problem.
Bitte, wenn ich Sie bitten darf, das Mikrofon weiterzugeben.
Kannst du dazu sagen, wer spricht, weil das ist gerade eine Frage. Brigitte Schwarzer, ist das aufgedreht? Ja. Ich komme jetzt von einer ganz anderen Seite. Ich unterstütze die Edith Ritter, das ist die Präsidentin des Vereins Weltethos Austria, bei der Vorbereitung der 30-Jahr-Feier. Und da habe ich heute an einer Zoom-Diskussion teilgenommen über die Frage, was ist das Weltethos eigentlich? Und es gibt also verschiedene Religionen, wenn man das jetzt mit Parteien vergleicht. Die eine hat mehr Anhänger und Mitglieder als die andere, aber sie können koexistieren und es gibt einen gemeinsamen Mindestwertekatalog. Und ich habe mir heute zum Mittag, es ist also eine Koinzidenz jetzt gewesen, gedacht, dass man das eigentlich sehr gut vergleichen kann. Und wenn die Politik nicht so getrieben wäre, jeder einzelne Politiker, egal wie gut er ausgebildet ist, wie gut er bezahlt wird, dass er eigentlich nur das Wahlziel im Auge hat. Also mir fällt jetzt ad hoc niemand ein, wo ich sage, da weiß ich das fern von mir, wird sich nie was ändern.
Dankeschön. Wolfgang Keck hat sich auch zu Wort gemeldet.
Mein Name ist Wolfgang Keck, Digital Society und andere NGOs, die sich mit der digitalen Transformation auseinandersetzen. Vielleicht so zwei grundsätzliche kurze Bemerkungen. Demokratie ist nicht Demokratie. Und wenn uns nicht bewusst wird, welche unterschiedlichen demokratischen Modelle es gibt, gibt es auch keine Fassbarkeit für ein breites Spektrum im Publikum. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, Herr Grabner, ich darf Sie beruhigen, 25 Jahre Frust, ich halte Ihnen 63 entgegen. 63 ist übertrieben, 53 reichen auch. Diese Dinge nur mal vorangestellt. Aber zur grundsätzlichen Sache Lösungsorientierung. Erstens einmal gehört die ganze Sache Lösungsorientierung entkoppelt von Politik. Weil Lösungsorientierung, wie Sie ja richtig gesagt haben, Herr Plaut, schaut im Unternehmen anders aus als in der Familie, in der kleinen Gemeinschaft, in der großen Gemeinschaft und anderen mehr. Was aber heute wirklich fehlt, warum wir überhaupt die Frage stellen, lösungsorientierte Politik, ist, dass die einzelnen Menschen die Abstraktion des Ichs gegenüber dem Sozialen verlernt haben. Und das ist ein Wissensverlust, ein intergenerativer Wissen, der uns wirklich an den Rand der Katastrophe, denn es ist nicht die Klimakrise. Es sind nicht die einzelnen Krisenformen, die zur Krise erheben, damit wir von dem ablenken können, wo wir uns zu schwach fühlen. Es sind die Schwächen, die wir darin eigentlich, die Stärken, diese Herausforderungen. Also wenn wir von lösungsorientierter Politik sprechen, hocken wir uns alle an der Nase, Sir. Schauen wir doch, wie wir damit umgehen in unserem egomanischen Konsumorient. Und was wir in den letzten 60 Jahren, 50 Jahren eigentlich verbockt haben an menschlicher, an Lernen.
Danke. Ja, das war eine gute Überleitung zum Thema, haben wir Visionen für Lösungen für dieses doch teilweise sehr schwarz gezeichnete Zukunftsbild? Weil auf der einen Seite sind es die Strukturen und die Rahmenbedingungen und die Verhältnisse, die uns hier die uns auch in dieses Dilemma geführt haben. Und es sind aber auch die Menschen, die sich hier wiederfinden in diesen Rahmenbedingungen. Also so kann ein Abend nicht enden, glaube ich. Also das würde, also das geht irgendwie nicht. Ich würde euch doch bitten, dass wir jetzt einmal versuchen in einem leichten Brainstorming. Ich weiß aber, es gibt auch ein Barcamp. Weil wir sind ja nur eine von vier Veranstaltungen und diese vier Veranstaltungen greifen dieses Thema ja aus unterschiedlichen Perspektiven auf und im Barcamp geht es noch einmal um Lösungen. Aber vielleicht schaffen wir das jetzt noch, damit wir hier uns auch fokussieren auf unsere Beiträge, darüber zu brainstormen, was uns aus dieser Krise führen könnte und was notwendig ist, was die Erfolgsfaktoren sind, um, ich bleibe bei unserem Thema, lösungsorientierte Politik zu betreiben oder die Koexistenz von unterschiedlichen Ethiken praktizieren zu können oder neben dem eigenen Ego auch das Gemeinsame wieder zu sehen. Ich bin so froh, dass ich die Fragen stellen kann.
Wo werde ich da jetzt anknüpfen? Ich muss grundsätzlich natürlich bei der Demokratiefrage anknüpfen, weil ist schon eine Sache, das lässt mich nicht los, wenn du sagst, die Demokratie und die Diktatur unterscheidet sich nur im Personal, muss ich natürlich dagegen halten. Nein, so ist es nicht. Die Demokratie ist ein hart erkämpftes Recht, das ist keine Selbstverständlichkeit. Wir gehören in Europa zu ganz wenigen Regionen, die sich glücklich schätzen dürfen, in diesem politischen System zu leben. Ganz viele müssen in einem anderen leben. Da denke ich nur an so viele Frauen auf dieser Welt, die nicht einen Zugang haben zur Bildung, die kaum das Haus verlassen dürfen, die einfach null Zugang haben zu einer politischen Mitbestimmung. Ja. Alles das ist auch ein Fundament und eine Grundlage, auf der wir aufbauen können, und das müssen wir auch. Und es ist auch ein System, das ich glaube, solange wir kein besseres haben, müssen wir dieses verteidigen, weil alles andere kann nur schlechter sein. Und klar bewegen wir uns im Rahmen von Demokratien, über die wir reden, in einem Spektrum, sicher, aber wir werden uns auf ein paar Dinge einigen können. Und das ist ein Versprechen, das uns Demokratie macht. Es verspricht uns eine politische Gleichheit. Das verspricht uns wahnsinnig viel, auch auf individueller Ebene, nämlich auch eine soziale Gleichheit. Das heißt, wir begegnen uns auf Augenhöhe von der Grundidee her. Das ist eine Werthaltung, die in unserem Leben ist. Wir haben hier eine Meinungsfreiheit, wir dürfen wählen, wir haben Zugang zu sozialen Sicherungssystemen, und alles das ist keine Selbstverständlichkeit. Und nur diese Grundlage und die Verteidigung dessen wird uns überhaupt ermöglichen, tragfähige Lösungen für die Zukunft umzusetzen. Und ich verstehe diese unglaublich große Frustration, gerade wenn man faktenbasiert und evidenzbasiert arbeitet und auf Dinge schaut und sie denkt, entschuldige, jetzt wissen wir das seit 20 Jahren, ja klar wird das passieren, die Statistik sagt es uns. Dann ist es natürlich wahnsinnig frustrierend, wenn nichts passiert ist. Nichtsdestotrotz, und da komme ich wieder drauf zurück, dass ich sehr viel mit jungen Menschen arbeite, die so unglaublich inspirierend sind und eben genau das, was wir vielleicht schon mitschleppen, nicht mitschleppen. Und obwohl sie diejenigen sind, die alles das schultern werden müssen, was wir verschuldet haben, ein Stück weit auch, indem wir nicht das, was wir eh schon wissen, die Lösungen, die am Tisch liegen, umgesetzt haben, oft so zukunftsoptimistisch sind. Und das ist, glaube ich, das, was es braucht. Wir haben in ganz vielen Bereichen eigentlich die Lösungen schon entwickelt. Wir wissen, was zu tun ist. Wir müssen ins Tun kommen, in die Umsetzung kommen. Das ist, glaube ich, ein Stück weit das, was uns in ganz vielen Feldern begleiten wird. Und da werden wir uns trotz allem nicht überall alle einig sein. Ich glaube, da geht es darum, diese ganz großen Zukunftsherausforderungen zu benennen und da versuchen, die Allianzen und Kooperationen zu schaffen. Und das muss parteiübergreifend sein, und da darf sich auch eine Wissenschaft und Forschung auf den Plan gerufen fühlen, nicht auf der Uni sitzen zu bleiben und zu warten, bis man gefragt wird oder bis eine Pandemie ist. Da muss man Wissen raustragen. Da sehen wir, dass wir da ein Leck haben, wenn 30% der Österreicherinnen und Österreicher irgendwie sagen, einer Wissenschaft ist nicht zu trauen, sinngemäß, ja. Dann wissen wir, hey, Moment einmal, das muss aber in beide Richtungen, muss da irgendwo was passieren, ja. Da müssen wir mit einem Bildungsansatz kommen, da muss man früh anfangen, da muss man in der Schule anfangen, in der Institution.
Wissen wir aber auch schon seit 50 Jahren, ne?
Wissen wir auch seit 50 Jahren, und trotzdem kann man sagen, hätten wir auch mehr tun können. Alle miteinander. Eine Demokratie ist nicht, ich sitze jetzt hier und warte darauf, dass irgendwer für mich regelt, weil wir sehen gerade, das passiert nicht. Also da müssen irgendwie auch alle sich auf den Plan gerufen fühlen, in Bewegung zu kommen.
Darf ich eine Interessensfrage stellen?
Ja,
ehrliche Interessensfrage. Wie erlebst du das? Ich erlebe es dann, die jungen Leute, ich habe jetzt dann 2 Tage mit ihnen verbracht, ja, und die finden das total super auf dieser... Wir retten die Welt und was ist Demokratie und das. Aber wenn es dann, sie engagieren sich auch gern bei NGOs und sagen, das ist alles cool, das lässt sich gut auf Facebook posten, du bist automatisch ein besserer Mensch, wenn du dich ja, hat total viele Rewards. Aber dann wirklich in die Politik zu gehen, in eine Bezirksausschusssitzung zu gehen und sich mit den Leuten herumzustreiten, aus der eigenen Partei oder aus der anderen das ganze Wissen zu sammeln, dass es rechtlich braucht, den Streit auszuhalten, dieses Knochenbrechergeschäft, da verlierst du sie sofort. Ja, also ich glaube, diesen Transfer von der Begeisterung und zum Idealismus hin zu dem Handwerk, das brutalst ist, das braucht extrem viel Wissensverarbeitungskapazität, das braucht extrem viel emotionale Kompetenz, die du dir extrem hartnäckig erarbeiten musst für einen Job, der schlecht bezahlt ist, wo du nur geschimpft wirst. Und da ist die Begeisterung aber dann ganz schnell wieder weg. Und deswegen geht auch niemand mehr in die Partei von den Guten. Ja, die gehen dann, die kleben sich auf der Straße fest oder sie machen sonst irgendwas, aber das harte Geschäft, ja, politischen, um den politischen Konsens zu ringen, das machen sie nicht. Ja.
Lass das überspringen zu Sonja Jöchtl. Wie kriegt ihr das dann hin, wenn das die Realität ist? Wie kriegt man diesen Funken zum Überspringen vor dem Hintergrund dieser
nicht so attraktiven Rahmenbedingungen und der schlechten Bezahlung. Love Politics.
Genau, also erstens einmal gibt es ja die Guten auch schon. Ja? Bei allem dem, also sozusagen die was bewegen wollen und die was verändern wollen, die gibt es auch schon in der Politik, die brauchen jetzt einfach auch kräftige Unterstützung. Und eines der Dinge, die wir definitiv anders sozusagen, oder die wir beflügeln wollen, sind die Expertinnen aus den jeweiligen Bereichen, die einfach ein ganz klares Wirkungsziel vor Augen haben. Und sozusagen dieses Wirkungsziel auch, jetzt bei uns im Lehrgang wäre es eben so, dass man wirklich auch sagt, man setzt sich so einen Kompass, ja, und sagt, egal was da das Wind- und Wetterverhältnisse sind, man lässt sich nicht beirren und man ist da drauf und sozusagen das ist auch die Lösung sozusagen für die Gesellschaft, würde ich sagen, ich will zumindest, ich muss es jetzt nicht mögen, was der oder die Politikerin sagt, aber ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich die Person wähle, dann geht es in die Richtung. Das ist ja schon mal richtig viel, ja, dass ich nicht das Gefühl habe, ja nicht ja, ja nicht nein und sozusagen unberührbar bleiben oder halt dann auch sagen, ich setze mir auch das Ziel, eine gewisse Zeit da drin zu arbeiten und dann gehe ich wieder raus aus der Politik, weil die dann ohnehin abgefahren sind, mit der Energie am Ende sind. Ja, und das mache ich und über klares Ziel und daran bin ich auch erkennbar. Und da passe ich dann auch dazu. Und das ist aber sozusagen, Expertin heißt Frauen oder Mütter vom Land. Das heißt auch Menschen mit Behinderung, das heißt vor allem Dinge Menschen mit Migrationshintergrund. Vor allem, also auf allen Ebenen, kommunale Ebene, Bundesebene, aber auch in der Verwaltung. Also, dass die Menschen, die Gesellschaft ausmacht, in diese Ämter gehen und dass wir sie dazu befähigen, diese Knochenjobs auch umzusetzen, das wird in der Gesellschaft gesehen werden. Wenn ich sehe, da ist jemand, der sagt nicht nur oder der hat nicht nur irrsinnig gut zugehört, wie es Menschen mit Migrationshintergrund geht, sondern der hat es gelebt und der weiß, was sich da anfühlt und der muss sich nicht überlegen, kommt das jetzt gut an bei der Zielgruppe oder nicht, sondern das ist das, was ich spüre und das ist das, was ich spüre, das richtig ist. Und die Leute muss man da reinbringen. Und das ist ein, und sozusagen, I feel you. Ja? Und man will das ja sozusagen, aber es bringt nichts, wenn wir uns weiter negativ da reindrehen in diese Misere, in der wir schon drin sind, sondern müssen Lösungen sehen und eine und wieder probieren. Und ich glaub dran.
Also ich bin ganz sicher nicht pessimistisch, weil sonst könnte ich nicht mit Unternehmen arbeiten und auch kein Unternehmen leiten. Es gibt ja die positiven Beispiele, die Leute, die ein politisches Start-up gegründet haben. Die Grünen sind im Parlament seit nicht allzu langer Zeit, also für mich zumindest. Die Neos sind jetzt seit 10 Jahren im Parlament, das heißt, es passiert schon was. Jetzt hast du natürlich in unserer demokratischen Konstellation das Problem, bist du in Opposition, kannst du dekorativ herumsitzen und brauchst gar nichts machen, nicht? Rezept der FPÖ, monatelang gar nicht da zu sein und dann halt einmal was zu sagen, funktioniert. Aber das liegt am Gesamtsystem. Und fängt jetzt gerade wieder an im Nationalrat, die überparteiliche Gruppe von Nationalabgeordneten, die sich treffen, weil sie draufkommen sind, dass sie sinnlos sind. Ist so, nicht? Mit Clubzwang tötest du jede individuelle Entwicklung. Und das ist genau das. Ich meine, und nicht, dass ich jetzt sagen möchte, dass das dort perfekt ist oder gut ist. Da gibt's auch viel zu tun. Aber die Amerikaner changieren zwischen zwei Polen. Auf der einen Seite haben sie dieses No Taxation Without Representation. Das haben wir ja gar nicht. Bei uns verschwindet das Geld in 1000 Kanäle und keiner ist dafür verantwortlich. Kein Mensch weiß, wo es hingeht. Mein Standardbeispiel ist, wenn der Bürgermeister ein öffentliches Hallenbad bauen will, dann baut er's, weil wenn ihm das Geld ausgeht, schreit er zum Landeshauptmann und der schreit dann zum Bund und das wird schon irgendwie finanziert. Und dann haben wir 1000 Schwimmbäder nebeneinander, die keiner besucht, aber jeder hat sein Schwimmbad. Sowas passiert in anderen Ländern, zum Beispiel in der Schweiz nicht, weil da wird gefragt, wollen wir ein Schwimmbad, das kostet uns so und so viel, 10% mehr Steuern in den nächsten 15 Jahren, wollt ihr es oder wollt ihr es nicht? Und dann bauen die das und das ist Gemeindesache, das zu machen und dem Bund ist das herzlich egal, ob dort ein oder vier Schwimmbäder stehen. Das ist das eine. Das andere, und wir müssen diese Verantwortung hineinkriegen. Wir müssen aus diesem Listenwahlrecht raus, weil sonst kriegen wir nur die beschriebenen, ich darf mir das erlauben, Volltrotteln. Wer macht sonst? Kein Mensch, der eine Idee hat, der was umsetzen will, lässt sich von so einem System länger ausbremsen als, sage ich mal, eine Viertelstunde. Dann gründet er Unternehmen und bringt die Lösung. Und ich glaube auch, dass dort viele Lösungen gemacht werden, im Schwimmen dieser Regeln, die wir sind. Und das andere ist eines meiner Lieblingszitate vom Mark Twain. Das heißt, wenn Wahlen etwas ändern sollten, würden sie es uns nicht machen lassen. Und diesen Pessimismus sehe ich aber nicht. Wir wollen was ändern. Wir sehen, dass wir was ändern. Und wenn die Politik nicht reagiert, gibt es eine schöne Studie der OECD aus den späten 90er Jahren, haben sich ein Land gesucht, wo sie das gut messen können, nämlich welchen Einfluss hat die Entscheidungslosigkeit der Politik auf die wirtschaftliche Entwicklung? Haben sie Italien genommen. Und haben festgestellt, in dem Moment, wo die Politik entscheidungsunfähig ist, ist es gut für die Wirtschaft. Das hat einen ganz einfachen Grund. Die Regeln ändern sich nicht. Und die Wirtschaft passt sich an das Regelwerk, das da ist und findet produktive Lösungen. Jetzt muss man das nicht so machen, aber ich glaube, dass wir die Verantwortung wieder reinkriegen müssen. Nee. Und politische Verantwortung ist nicht, ich beschließe Hausnummer, ich male die Straße rot an und werde dafür geprügelt. Die politische Verantwortung muss die Linien vorgeben. Aus, die Linien.
Aus dem Chat.
Ja, aus dem Zoom-Chat gibt es da eine Stelle. Der meint, Politik sollte sich nicht anmaßen, alle Probleme zu lösen, sondern durch Schaffung der richtigen Rahmenbedingungen den Menschen zu ermöglichen, ihre Probleme selbst zu lösen und sich auf wichtige Themen fokussieren, also die Politik, die nur als Gemeinschaft behandelt werden können, nämlich eben die Verwaltung und internationale Beziehungen. Und der Andreas Bruckmüller meint dazu, Politik schafft ohnehin oft nur Rahmenbedingungen. Wenn du wirklich etwas bewegen willst, musst du Unternehmer werden, wie wir schon gehört haben, und das ist jetzt auch nicht leichter.
Ja.
Und der Georg Zamis sagt, warum nur Unternehmerin? Können nicht auch Projekte erfolgreich sein und etwas bewegen? In beiden Fällen braucht es Herzblut für die Sache. Unternehmer haben auch, ich betone auch, gelegentlich einen schlechten Ruf, weil wenn sie privär nur auf ihr eigenes schauen.
Da möchte ich gleich hingehen.
Das heißt, diese Kurve, die wir kratzen müssen, ist die von dem psychotherapeutischen Verfahren des Wahrnehmens des Schmerzes und dessen, was nicht funktioniert, hin zu einer aktiven Haltung, die uns dazu in Handlungsfähigkeit in Handlungen bringt oder handlungsfähig macht. Der Wolfgang Keck war noch und da gibt es noch eine Wortmeldung. Ich würde noch gern den Mentimeter einmal einschalten und dann mit einer Schlussrunde schön langsam in ein lösungsorientiertes, hoffnungsfrohes Ausklingen der Veranstaltung kommen. Das war jetzt suggestiv gemeint.
Das kann ich dir nicht erwidern.
Nein, bitte.
Die Hoffnungsfrohheit kann ich dir nicht erwidern. I love politics spätestens seit meinem 16. Lebensjahr und interessiere mich dafür, weil unser gesamtes Sozial- und Staats- und Steuersystem eigentlich davon abhängig ist und wir noch viele harte Diskussionen gar nicht bereit sind, zum gegenwärtigen Zeitpunkt wirklich zu führen. Ich erwähne hier ganz so nebenbei nur den Gedanken der Neutralität, der sich selbst ad absurdum führt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt, aber auch für die Zukunft. Vielleicht etwas, was mir so nebenbei aufgefallen ist, es wird immer öfters erwähnt, ja, das System lässt es nicht zu und in diesem System kann keine Verantwortung wahrgenommen werden. Ich möchte nur daran erinnern, Systeme ohne Systemträger funktionieren nicht. Ganz einfache Dinge. Ich glaube nicht, dass man Verantwortung hineinbringen kann. Bin voll der Überzeugung, dass Verantwortung etwas evolutionär Bedingtes ist. Noch leben wir ja in Europa und nicht Amerika, wo Evolutionsansätze verpönt sind. Zuletzt, Sie haben Mark Twain erwähnt, das ist ganz nett. Ich konnte Ihnen mit Edward David Thoreau, der Widerstand gegen den Staat ist Pflicht und die beste Regierung ist jene, die nicht regiert.
Danke. Bitte.
Mein Name ist Stefan Rath. Ich möchte auf einen Punkt noch einmal hinweisen, der schon gefallen ist. Ich möchte es ein bisschen verschärft ausdrücken. Tatsächlich muss man sich fragen, wie weit Politiker in der Lage sind, Visionen umzusetzen, Probleme, die sie erkennen, einer Lösung zuzuführen, und vielleicht noch dieser eine Satz zur Lösungsorientierung, das Problem muss mal existieren. Aber sei es drum, ich glaube, wir kämpfen in Österreich oder wir sehen einen Kampf zwischen Verwaltung und Politik und das ist schon gefallen. Es ist im Parlament werden die Gesetze nicht geschrieben. Das Parlament hat gar keine Kompetenz dazu. Sie werden in den Ministerien geschrieben und wenn man sich die Gesetze anschaut, man kann das durchlesen, es wird veröffentlicht, dann fragt man sich manchmal wirklich, wovon sprechen diese Leute? Was wird hier geregelt? Das werden die Einzelfälle werden noch berücksichtigt, aber das große Ganze wird am Weg dahin vergessen oder übersehen. Und da möchte ich doch jetzt zurück zu Österreich auf diesen Konstruktionsfehler hinweisen. Also ja, das Mandat wird zu lang sein. Man verliert sicher auch die Faszination dafür. Aber das Mandat muss auch beschränkt sein. Die Hälfte der Parlamentarier sind karenzierte Beamte. Die gehen dann wieder zurück in die Exekutive und wir können das nicht auf Dauer so vermischen. Es wird krachen müssen. Sonst ist das System mehrfach gefallen. Ich glaube tatsächlich, so ist es unreparierbar.
Die Disruption als Lösung bringt mich jetzt dazu, dass wir noch eine Mentimeter-Frage hätten. Weil die Aufgabe war ja eigentlich schon mit einem hoffnungsvollen Zukunftsblick ändern wollen wir auch etwas. Es geht tatsächlich darum, die Transformation zu schaffen, den nächsten Schritt zu machen, der uns aus dieser, von den 4,4 Punkten wieder etwas weiter Richtung 6, 7, 8, 9 Punkte bringt. Meine Aufgabe ist es, Sie zu motivieren, hier Anmerkungen reinzuschreiben, die dann auch im Barcamp möglicherweise weiterverwendet werden, die den Diskurs weitertreiben. Wir werden hier keine abschließende Diskussion führen können, wie es wirklich funktioniert.
Wir können ich glaube, die nur Frage ist schwierig, weil wir
den zweiten Teil
Challenge accepted.
Da fehlt was im zweiten Teil des Diskurses. Ja, der zweite Teil des Diskurses, das war jetzt, danke, ich habe zwei Fehler gemacht heute, für die ich mich entschuldige. Der erste ist, ich habe nicht genau die Technologie erklärt und der zweite Teil des Diskurses ist es, welche Lösungen können wir anbieten, um besser zu werden in dieser lösungsorientierten Politik. Und hier haben sich jetzt mit Ihren Anmerkungen und mit den Anmerkungen hier ein paar Ideen getroffen, aber ich gehe davon aus, dass Sie noch welche haben. Was ist zu tun, um diese Vision einer lösungsorientierten Politik umzusetzen, besser zu machen, weiterzuentwickeln, um die Systeme zu...
Aber das ist kein blöder Vorschlag. Wir haben es ja, wir haben das ja indirekt. Nicht der Bundespräsident hat einige Kompetenzen.
Aber da geht noch mehr, Entschuldigung.
Ich weiß, aber bis jetzt nicht, reden wir drüber. Die aus der Monarchie herübergeleitet ist. Der österreichische Bundespräsident kann jeden, ich glaube, erwachsenen Menschen über 18 zum Regierungschef ernennen. Und das scheitert daran, dass dieser selbe Regierungschef dann vom Parlament wieder abgesetzt werden, also zumindest boykottiert werden kann. Wenn man das aufhebt, das Parlament kann den Bundeskanzler nicht beschädigen, dann könnte die Regierung regieren und der Nationalrat seiner Gesetzgebungsfunktion nachkommen. Nicht alles ist schlecht, das Populismus bekämpfen, ne? Das ist Einbindung.
Während das schwierig bleibt und wir darauf warten, dass hier noch Anmerkungen kommen, darf ich hier am Podium um die Schlussworte bitten.
Soll ich anfangen?
Ja, bitte.
Ich glaube, ich knüpfe nur mal bei dem an, was du vorher aufgeworfen hast und auch gefragt hast, das Stück gehört im Kleinen, warum wollen vielleicht auch junge Menschen gar nicht mehr in die Politik gehen, das ja irgendwo auch nicht überraschend ist. Ja. Man weiß, hat damit zu rechnen, dass man durch die Medien geprügelt wird. Man hat so große Herausforderungen vor sich, dass man es eigentlich noch falsch machen kann, weil ganz viele Probleme liegen schon sehr lange am Tisch. Die Lösungen, die wir hätten, sind nicht umgesetzt worden. Und jetzt ist es umso herausfordernder natürlich. Und ein Stück weit ist es auch so, ja. Ist es ein spannendes Feld? Man weiß, es ist ein Knochenjob, es ist ein ganz harter Job, der sehr konfrontativ ist auch und wenig Spaß macht wahrscheinlich, ja. Und vielleicht fange ich da an, weil ich skaliere normalerweise auf einer anderen Ebene. Aber wahrscheinlich muss es für junge Leute interessant sein. Es muss wirklich einen Platz geben, ein Stück weit eine Vision und eine Idee auch umzusetzen. Es muss, glaube ich, eine längerfristige Perspektive geben, die über
dieses Wahlszenario vielleicht hinausgeht. Und vielleicht darf es auch Spaß machen und lustvoll sein. Ja? Also das, was es momentan vielleicht sehr wenig ist. Was, ja, ne? Ich würd noch diese zweite Ebene, die mir auch sehr wichtig ist, dem gern noch dazustellen, die ich glaube, es auch braucht, um ein bisschen dieses Vertrauen wiederzuholen. Und das ist ein Stück weit, das ich mir erwarten würde, auch gerade von den alteingesessenen Hasen in der Politik, dass wir wirklich Integrität da in den Vordergrund rücken, dass es ein verantwortungsbewusstes Handeln braucht, dass alle, die da tätig sind, die Institutionen verteidigen. Und das tut man meiner Meinung nach in einer würdevollen und verantwortungsbewussten Umgang mit den Ämtern, die man inne hat. Und das ist ein Stück weit was, wo ich denke, dass wir das auch alle gemeinsam wieder herstellen müssen, weil das ist auch so ein Stück weit die Basis, ja, dafür, dass wir alle Demokratie auch als, bis jetzt zumindest ich, ja, da kann ich dir zum Kaiser und zur Monarchie anknüpfen, das habe ich ja schon gesagt, das erstmal für das beste System halte Demokratie, bevor wir kein anderes haben. Ja.
Danke. Peter, ein Abschlussstatement.
Sollte man positiv sein, gell?
Ja. Also ich versuche wirklich rein zu motivieren in eine.
Na gut, dann grabe ich mal. Ich glaube, die Lösung liegt auf der Hand, sagen wir brauchen besseres Personal. Also insofern, ich habe mich total gefreut, wie du, über das wir haben ja noch nicht die Gelegenheit gehabt zu reden, weil mein Kind eben krank geworden ist, wir haben einen Termin gehabt. Ich habe mich total gefreut, wie du in den Complexity Science Hub gekommen bist, weil ich glaube, wir reden jetzt seit 10 Jahren, spätestens mit der Pandemie ist uns das bewusst geworden, die Welt ist komplexer geworden. Und damit ist das Handwerkszeug auch klar, wenn es komplexer geworden ist, dann brauchen wir Komplexitätsmanagement-Know-how. Die durchschnittliche Führungskraft in Österreich, nicht nur in der Politik, auch im Management, hat keine Ahnung, wie du Komplexität managen kannst. Da gibt es ein eigenes Handwerkszeug dazu, das kann man lernen, das heißt Kybernetik. Diese Kybernetik ist das Handwerkszeug, ganz kurz verzeihen Sie mir das, im Grunde ist der Job des Politikers das Zusammenführen von Expertinnenwissen. Wir wissen immer mehr über immer weniger und die Kunst des Politikers ist eigentlich nicht mehr alles zu wissen und selber zu entscheiden, sondern die sogenannte Kompetenzkompetenz, der muss einschätzen können, wer kompetent ist, wofür, ja, sondern das wäre das Methodische. Das kann man lernen, das ist verhältnismäßig optimistisch, was ich jetzt gesagt habe. Das Zweite ist, und das halte ich tatsächlich für optimistisch, das ist das, was mich in der Früh aufstehen lässt, ist, ich glaube, dass Politik zu machen was extrem Sinnstiftendes sein kann. Was die Studierenden bei mir in allen 3 Masterlehrgängen lernen, ist im Kern sinnzentrierte Führung. Ich bin ein großer Viktor Frankl-Fan. Und der Viktor Frankl, ich möchte mich an den Herrn Keck sagen, da anhängen und sagen auch dieses, ich glaube, dass wir einen Sinn zum Leben brauchen. Und das neoliberale Paradigma, das jetzt 20, 30 Jahre lang zugeschlagen hat bei uns, das zu dieser Sinnentleerung geführt hat, wo man jetzt draufkommt, es macht keine Karriere glücklich, es macht auch nicht Geld glücklich und es macht auch kein Facebook-Profil glücklich, da kommen jetzt immer mehr drauf. Und Frankl sagt, du kannst seinen Sinn dadurch empfinden, dass du Dienst und Energie für andere Menschen aufwendest. Das ist das eine, das ist dieses Liebes, das ist das, wonach sich alle sehnen. Sie sehnen sich nach Gemeinschaft, sie sehnen sich nach sinnvollen Beziehungen. Das ist das eine, was du in der Politik erfahren kannst, wenn du Politik vielleicht als dienenden Beruf verstehen kannst. Und das zweite ist, und das halte ich für noch essentieller, der Frankl sagt, dass du Sinn durch Dienst an einer übergeordneten Idee empfinden kannst. Das heißt, so große Werte wie Gerechtigkeit, Freiheit, Ehrlichkeit, was auch immer, so extrem aufgeladene Wörter, wo mir sozusagen in der Arbeit mit den jungen Menschen auffällt, wir brauchen gar nicht über politische Bildung reden, es ist einfach schlichtweg dieser Diskurs, was ist Verantwortung, was ist Freiheit, was ist Gerechtigkeit, der wird sozusagen nicht geführt und deswegen haben auch junge Menschen sehen gar nicht die Möglichkeit, sagen, dass ein Politiker eine Möglichkeit sein könnte, mit Gleichgesinnten für ein höheres Gut zu kämpfen, weil es ist wichtiger, dass man Karriere macht und Geld verdient und was auch immer. Und ich sah in den ersten Lehrveranstaltungen, was ich bringe, und da möchte ich auch an Sie anknüpfen, ich glaube, es ist den Leuten, das klingt jetzt ein bisschen komisch für Sie, es ist ihnen die Endlichkeit unseres Daseins zum Teil nicht bewusst. Dass wir beschränkte Zeit auf diesem Planeten haben, die wir sinnvoll nutzen könnten. Und in Wien sagt man, das letzte Hemd hat keine Taschen. Ja, und das ist wahr. Und ich glaube, diese Ressource, und das ist das Optimistischste, was ich beitragen kann, ist, ich glaube, dass in den Krisen, auf die wir jetzt draufkommen, da werden wir draufkommen, dass es Gemeinschaft braucht, da werden wir draufkommen, dass es jemanden braucht, der seinen Sinn darin sieht, anderen zu dienen und der Gemeinschaft in eine Richtung zu führen und der sich verdammt nochmal das Know-how aneignen soll, jetzt, wenn er das machen will, damit er das auch kann. Ja, nur wollen reicht auch nicht, man muss dann auch können. Und da braucht es vielleicht eine professionelle Ausbildung dafür.
Danke.
Ich lasse dir das Schlusswort, okay?
Also ich bin weiter nicht der Meinung, dass wir, es ist eine Personalfrage in der Politik, da bin ich ganz sicher, es ist eine Frage der Bildung ganz allgemein, nicht umsonst höre ich immer wieder, die Bildungsmisere ist ganz oben angekommen bei uns in der Politik, nicht ganz oben, aber fast ganz oben angekommen und das hat entsprechende Auswirkungen, aber es liegt nicht an dem, wenn ich einen Politiker vorschreiben muss, was für eine Ausbildung er macht, bevor er Politiker ist, dann haben wir wieder Probleme in der Demokratie, nicht? Dann wird das nicht funktionieren. Das heißt, was man eigentlich machen muss, man muss die Politik befähigen, oder das System, dass die Politik befähigen, Lösungen selber erarbeiten zu können, und sei es, dass ich an den parlamentarischen wissenschaftlichen Organisationen wie im Deutschen Bundestag eine Frage stellen kann und ich kriege meine Antworten und kann daraus schöpfen und dann eine Entscheidung treffen, wie ich es für richtig halte. Und das geht individuell als Mandatar, egal in welcher Ebene du bist. Und dafür musst du dir dann deine Mehrheit sammeln und suchen. Also ich glaube nicht, dass wir die Menschen ändern können. Wir können nur die Rahmenbedingungen, in denen sie agieren, ändern. Was man sicher machen muss, man muss die Komplexität dort rausnehmen, wo es möglich ist. Kein Mensch von uns, also von niemandem hier im Raum, kann ich erwarten, dass er die Herausforderungen der Klimakrise allein bewältigt. Das wird nicht gehen. Aber ich kann erwarten, dass man, ich mache jetzt ganz banal, dass man vielleicht Müll sinnvoll trennt und dass man vielleicht nicht unnötig Energie verbraucht dort, wo es nicht notwendig ist. Das kann ich schon erwarten. Und wenn das wiederum alle machen, dann sind wir schon wieder ein Stück weiter. Was ich schon erwarten kann, das kam ja ein Einwurf aus dem Publikum vor den Computern. Natürlich erwarte ich mir nicht, dass es nur Unternehmenslösung gibt. Du brauchst ja Unternehmen gründen, um eine Lösung weiterzuführen. Es wäre nicht, also ich würde sagen, es wäre ratsam, daraus vielleicht auch ein Geschäftsmodell zu machen. Aber es muss nicht unbedingt sein. Es geht um, wenn Sie so wollen, lösungsorientiertes Denken, unternehmerisches Denken. Ich habe eine Lösung, es ist mir was eingefallen und ich setze es um. Und irgendjemand anderen braucht das. Und er zahlt mir vielleicht sogar was dafür. Das ist ja noch besser. Aber es muss, und da kommen wir wieder zum Langfristigen und zum Nachhaltigen, es muss nachhaltig im klassischen Sinn des Wortes sein. Es muss tragen, sonst wird es nichts. Und bei uns tragt es nicht. Das ist auch im Publikum gefallen. Ja, wenn, ich sage jetzt irgendwas, weil ich es nicht weiß, 50% der Abgeordneten im Nationalrat Beamte sind, und dann dürfen wir uns nicht wundern. Jeder schützt sein Königreich. Und wir sind seit 45, wachsen die Königreiche immer weiter, es wird immer komplexer. Und daher funktioniert es halt schlecht. Vielleicht muss ich da und dort auch was ausmisten. Vielleicht muss ich da und dort was ausmisten. Das Positive ist ganz einfach. Nehmen wir den europäischen Kontinent, jetzt mache ich einen Exkurs ganz weit raus, eine Minute. Im 13. Jahrhundert, im 14. Jahrhundert haben sich Pisa und Florenz die Köpfe eingeschlagen, die haben Kriege geschlagen, alles Mögliche. Das gibt's halt nicht mehr. Es gab dann die Toskana und Mailand, die haben sich den Kopf eingeschlagen, gab auch nicht. Irgendwann war es dann Italien und Frankreich, ist auch nicht mehr. Es gibt Ups and Downs. Natürlich ist das nicht in einer geraden Linie gegangen. Und wenn man das auf die Europäische Union weiterführt, naja, vielleicht werden wir nicht morgen oder in 10 Jahren ein Bundesstaatensystem sein, ähnlich wie es die USA ist. Aber der Weg geht dorthin. Vielleicht brauchen wir 100 Jahre. Vielleicht müssen wir uns davor nochmal die Köpfe einschlagen. Wenn wir das überlegen, könnten wir uns das sparen. Und überlegen wir es uns doch.
Danke. Sonja.
Bin mir nicht ganz sicher, ob es mit den Beamten, ob die Beamten deswegen dort sitzen, weil sie ihre Reviere ausweiten wollen, sondern einfach, weil sie wieder zurückgehen können. Nein, weil sie dort sind, nicht weil sie die Absicht haben. Ja, also eben, weil sie sozusagen, es ist einfach eine sichere Position heraus, in die man in die Politik geht und dann auch wieder zurückkommen kann. Aber ich stimme dem zu, also wir brauchen gut ausgebildete, wahrhaftige Personen, die glaubwürdig sozusagen diese Ziele verfolgen. Und wir brauchen diese Ausbildung, und es genügt nicht unsere zwei, also der einzige Ausbildung, die es momentan gibt, sitzt hier. Ja, wahnsinnig frustriert. Wir brauchen das breiter, also wir brauchen breite politische Bildung. Also ich habe sozusagen gibt es in Amerika, gibt es einige für junge Menschen zwischen 10 und 20, die sozusagen so wie Seminare machen können darin, wie funktioniert Politik oder wie geht Policymaking. Und das sind Dinge, das kann man durchaus spannend machen. Und es ist ein irrsinniger Durst da nach Leadership, nach guten Leadern, die sozusagen, denen man gerne folgt und man das Gefühl hat, die wissen den Weg und die wissen, wo es hingeht. Und die sollten wir suchen und die sollten wir stärken, sollten wir gut ausbilden und hin und wieder vielleicht auch mal applaudieren oder einen Brief schreiben und sagen, das habe ich jetzt gut gefunden, da hast du jetzt echt Muckis gezeigt und Stärke gezeigt und sozusagen einfach das auch einmal anerkennen. Punkt.
Ich darf das so stehen lassen, in dem Wissen, dass diese Diskussion nicht zum letzten Mal geführt wird, dass wir hier auch zu, also nicht 20, 30, 40 mit den Personen, die an den Bildschirmen dabei waren, jetzt die eierlegende Wollmilchsau gefunden haben, die uns alle diese Probleme löst, aber hoffentlich war es eine doch inspirierende Reise durch das ganze Themenfeld mit dem Mut zur Lücke und vielleicht mit den paar kleinen Ankern, die helfen, daran weiterzuarbeiten, aber vielleicht im positiven Sinn, also nicht im positiven Sinn, in dem es schön geredet wird, sondern in dem die Komplexität der Aufgabe auch gut gesehen wird und man halt bei der Mülltrennung anfängt und vielleicht nicht beim Weltfrieden. Ich glaube, das würde uns alle überfordern. In dem Sinn gebe ich an die Gastgeberin, Gastgeber zurück, bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich, bedanke mich beim Podium und bitte um einen großen Applaus.
DigiTalk. Das war das Radio Orange 94 Spezial zum Thema Zukunft der Demokratie. Mein Name ist Roland Giersig und ich habe mich gefreut, dass Sie uns heute zugehört haben. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiederhören. DigiTalk.